Und das legt er auf die Kranken. Wir kommen mit unserem westlichen Hygienedenken und sagen, das hat doch mit Heilung nichts zu tun, das ist ein Krankenmacherdienst. Wie soll das gut sein? Sollen jetzt Tücher heilen? Nein, Tücher heilen nicht. Aber die Kraft Gottes heilt. Und die Kraft Gottes war geflossen durch das Gewand von Jesus und war auch aus Paulus hineingeflossen in seine Gewänder. Und dann konnte man das nehmen und woanders hinbringen, in die Intensivstation oder irgendwo anders. Und dann floss die Kraft weiter. Und Jesus sagt, Johannes 7:37, sogar das war mein Taufspruch. Das war mein Taufspruch, den die lieben baptistischen Brüder mir damals gegeben hatten. Johannes 7:37, 38, dass wenn wir an ihn glauben, Ströme lebendigen Wassers vom Himmel fallen. Nee, aus der Mitte unseres Leibes herauskommen. Aus der Mitte unseres Leibes. Aus der Mitte des Leibes desjenigen, der glaubt. Aus ihm fließen Ströme lebendigen Wassers. Und was sind die Ströme lebendigen Wassers? Der Heilige Geist. Ich brauchte wirklich lange Zeit, das zu verarbeiten und zu glauben. Der Heilige Geist plumpst nicht vom Himmel, sondern der kommt aus Menschen heraus, in denen er vorher Wohnung genommen hat und fließt durch sie hindurch. Durch Hände auflegen, durch Beten, durch Prophezeien, durch verschiedene Arten und Weisen. So, da war ich über 10 Jahre von neuem geboren, erfüllt vom Heiligen Geist. Hatte sogar den Taufspruch, der die ganze Sache schon erklärt hat. Und als ich zum ersten Mal davon hörte, habe ich gesagt, das ist nicht richtig. Und wie stark war ich und wie überzeugt war ich. Oh, wir müssen lernen, ein Fragezeichen zu machen hinter unsere starken Empfindungen, hinter unsere starken Überzeugungen. Wenn das nicht gedeckt ist durch das Wort oder wenn das Wort das Gegenteil sagt, dann gehen wir mit dem Wort. So lass uns offen sein. Und nicht denken, ja, Gott ist so und so und Gott muss das und das und Gott wird so und so. Gott ist voller Überraschungen. Und Gott hat auch noch nicht gesagt, so wie das in diesem Buch beschrieben ist, das ist die einzige Art, wie er wirken könnte. Das heißt von Jesus, viele andere Dinge hat er getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Weil wenn die alle da drin stehen würden, das könnte man gar nicht alles fassen. So stell mal vor, die Sache mit Erde und mit Speichel, und diesem Brei auf Augen, das wäre auch unter die Kategorie viele andere gekommen. Nehmen wir mal an, das hätten die Apostel beim Schreiben irgendwie vergessen oder so. Oder hätten gesagt, ach, nicht so wichtig, kommt in die Kategorie viele andere, schreiben wir nicht extra auf. Und dann würden wir erleben, da kommt ein Heilungsevangelist und er dient auf diese Art und Weise. Was würden die meisten von uns sagen? Das ist nicht schriftgemäß. Das ist nicht biblisch. Ja, dein DVD-Player ist auch nicht biblisch. Wir dürfen nicht so ein Denken haben. Ich glaube an das Wort, ich glaube an die Unfehlbarkeit der Schrift. Und Gottes Wege und Gottes Wesen ist so wie in diesem Wort beschrieben. Aber Gott kann Dinge wirken, die hier nicht aufgeschrieben sind. Stellt er einmal Mose vor, da läuft er durch die Wüste und da brennt der Dornbusch. Sagt er, das ist nicht schriftgemäß. Wo haben wir schon von einem brennenden Busch gehört? Ich bin ja erst bei Kapitel 1 am Schreiben und das kommt ja erst in Kapitel 2. Nee, das ist nicht schriftgemäß. So mit seiner gründlichen deutschen Mentalität hätte er das verachtet und verworfen. Das ist irgendwas, aber nicht Gott. So bitte lass uns verstehen, Gott beschreibt sein Wesen und viele Arten, wie er handelt in diesem Buch. Aber er hat nicht gesagt, er wird niemals etwas tun, was hier drin nicht steht. Das war das ganze Problem in Deutschland, als 1993, 94, 95 in einer neuen, bisher nicht gekannten Weise der Heilige Geist nach Europa kam. Die wieder am meisten Probleme damit hatten, waren wieder mal die Deutschen. Genau wie Anfang 20. Jahrhundert der Heilige Geist kommt, Menschen fangen an, in neuen Zungen zu sprechen. Einer der führenden deutschen Theologen der damaligen Zeit. Anerkannter Mann. Steht auf der Konferenz, als sie da die Berliner Erklärung gemacht haben. Und er sagt, Brüder, bedenkt doch einmal. Warum sollte Gott zu uns durch eine Person in fremde Sprache sprechen, die wir nicht verstehen? Und dann muss eine andere Person diese Sprache dann übersetzen. Das macht doch keinen Sinn. Überlegt doch einmal. So etwas würde Gott nie tun. Einer der führenden Theologen. Und was mich am meisten schockiert, ist, dass obwohl da Dutzende von hochkarätigen Männern waren, nicht einer gesagt hat, Entschuldigung, was ist mit 1. Korinther 14? Weil so ein Klima der Einschüchterung und der Hörigkeit war. Und man hat mehr auf Menschen geschaut. Und was würde es mich kosten, wenn ich einem führenden Mann Gottes widerspreche? Diese ganze Geschichte, Berliner Erklärung, dieses Vergehen gegen den Heiligen Geist, das keine Nation sich geleistet hat wie die Deutsche, war sehr stark begünstigt durch einen Untertanengeist, durch ein Duckmäusertum. Nicht, indem wir sagen, das ist das Wort Gottes und dafür stehe ich, und wenn es niemand anders so sagt, hier sehe ich es und darum lese ich es und darum verkündige ich es. Sondern es war ein, wenn der das in Zweifel stellt, wer bin ich dann, diese Position aufrechtzuerhalten. Das muss gebrochen werden. Wir müssen Gott kennen, wir müssen in die Freiheit kommen, dass wir sagen, ich habe von Gott gehört, ich habe es gelesen in meiner Bibel, der Heilige Geist hat es mir erklärt, ich weiß, dass es so ist. Und wenn jemand anders das auch so sehen möchte und ich in die Ecke der Extremisten gestellt werde, dann stehe ich dafür mein Jesus gerne. Das wird die einzige Art sein, aus dieser verkehrten Abhängigkeit, aus dieser Menschenfurcht und diesem Schauen nach irgendwelchen Leitern, die vorangehen. Wir brauchen Leiter. Aber um Gott zu kennen, brauchst du keinen Leiter, sondern du brauchst nur Gott selbst und viel Zeit mit ihm in seinem Wort und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und dann möchte Gott uns hineinbringen. Dann möchte er, dass wir von ihm selbst gelehrt werden, dass wir ihn erkennen. Dass wir nicht was nachplappern. Wie viele Dinge habe ich entdeckt? Ich habe es einfach nachgeplappert. Alle sagen das, dann wird schon stimmen. Ich bin Vogelliebhaber und ganz speziell Adlerfan. Und bei mir springt die Feder aus dem Hut, wenn ich immer diese Prediger höre mit diesen dramatischen, sentimentalen Adler-Stories. Der irgendwann einen Koller kriegt und sich auf seinen Felsen setzt und sich alle Federn ausreißt und die Klauen rausreißt und zum Schluss sich am Felsen den Schnabel abschlägt und dann sitzt er da, bis irgendwann das wieder alles neu wächst. Und das ist dann die Auslegung von, er erneuert dich wie ein Adler. Und ein Prediger erzählt es vom anderen. Habt ihr noch nie diese Predigten gehört? Oh ja. Oder ihr habt zu wenig amerikanisches Fernsehen, vielleicht. Ihr Lieben, kein Adler zieht sich die Krallen raus. Kein Adler schlägt sich den Schnabel ab. Das ist Selbstmord und das machen Adler nicht. Ein abgeschlagener Adlerschnabel wird nie mehr nachwachsen. Das sind Mythen, das sind Märchen. Und Dinge werden einfach weitergetragen. Und wenn es der große, gesalbte Mann sagt, dann wird es schon so stimmen. Lass uns doch unser Verständnis über Gott und wie Gott arbeitet aus diesem Buch holen. Und von Gott gelehrt werden. Mir scheint so, dass in den letzten Jahren dieser Trend immer mehr zunimmt, dass Menschen sich orientieren an Menschen. So viele Anfragen, so viele Mails bekomme ich, wo Menschen irgendwie das Gegenteil gehört haben von dem, was sie bis jetzt immer geglaubt haben und sind völlig irritiert und völlig aufgeschmissen. Und ihre einzige Rettung ist, irgendjemanden anzuschreiben oder vielleicht auch gleich ein Massenmail an 20 Leute loszuschicken und dann zu sehen, wie die meisten so antworten, ja, um zu hören, was jetzt irgendwelche Männer Gottes oder auch Bibellehrer oder sonst irgendwer zu sagen haben. Ein junger Mann schrieb mir und er sagte, ja, sein Freund, sag du mit deinem Jesus, und ich bin überhaupt nicht beeindruckt. Ich weiß, die Jünger vom Buddha, die konnten übers Wasser gehen. Und dann war er völlig schockiert darüber, dass die Jünger vom Buddha angeblich übers Wasser gehen konnten. So, was ist jetzt das Spezielle mit seinem Jesus? Und er sagt, er weiß jetzt nicht mehr, ob er der Bibel trauen kann. Was ist sein Problem? Er hat Glaube aus zweiter Hand. Wenn er den Jesus der Bibel getroffen hätte, ihn kennen würde, seine Einzigartigkeit, seine Schönheit und das unvergleichliche Gnadenwerk von Golgatha, wenn er das begreifen würde oder begriffen hätte, wüsste er, dass zwischen Jesus und Buddha Lichtjahre sind und nicht im geringsten, egal was für Dönekens Buddha oder seine Buddha-Jünger machen würden, nicht im geringsten, das auch nur irgendwie heranreicht an den Sohn Gottes, der absolut einzigartig und unvergleichlich ist. Er würde wissen, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn erlebt, er redet zu mir, ich sehe ihn als den herrlichen, einzigartigen, unvergleichlichen Sohn Gottes in der Schrift durch den Heiligen Geist. Von mir aus können alle Theologen der ganzen Welt aufstehen und sagen, das ist alles erdichtet und erlogen. Das ficht mich überhaupt nicht an. Wenn wir einen Glauben haben, der durch die Kraft Gottes, nämlich das Wort Gottes, in unserem Herzen geschaffen wurde vom Himmel, sind wir nicht irritiert über dieses Buch, über diese Meinung, über diese Lehre, über diese Strömung. Wir sind nicht irritiert. Wir kennen Jesus. Und wir wissen dann, diese Sache ist Jesusgemäß, diese Sache ist nicht Jesusgemäß, fertig. Vielleicht kann ich das nicht erklären, aber ich für mich weiß, wo ich stehe und wo ich zu gehen habe. Und wenn alle anderen sagen, oh, das ist toll, das ist das neueste Ding, das ist Jesus, und ich werde vom Heiligen Geist geleitet und gelehrt, und der Heilige Geist sagt, das hat mit mir und meinem Reich überhaupt nichts zu tun, dann gehe ich nicht dahin, nur weil alle anderen gehen. Wir brauchen einen Glauben aus erster Hand. Es reicht nicht aus, dass wir einen kennen, von dem wir annehmen, der glaubt. Dass wir ein Buch gelesen haben von jemandem, der glaubt. Wir müssen ihn selber kennenlernen. Wir sind erst am Anfang der Verwirrung. Es ist erst der Anfang. Es werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten solche absurden Strömungen und Ideen und Konzepte und Lehren kommen. Paulus prophezeit, und wir sind schon mittendrin, Lehren von Dämonen in der Gemeinde, in der Endzeit. 1. Timotheus 4, Vers 1. Lehren von Dämonen. Und dann können wir nicht sagen, ja, wir schreiben jetzt mal an den Präsident von dieser Denomination oder an den Leiterclub von jener Denomination und wir hören mal, was die zu sagen haben. Sondern der Heilige Geist muss uns leiten, muss uns festmachen, muss uns gewiss machen, muss uns klar machen. Und er will uns lehren. Wenn wir den Mut haben, uns ihm anzuvertrauen und ihm zu folgen und für die Wahrheit, die er uns offenbart, den Preis zu bezahlen. Für jede Wahrheit, die Gott dir offenbart, musst du einen Preis bezahlen. Für Wahrheit muss ein Preis bezahlt werden, damit es deine Wahrheit wird. Und viele nicken nur ab, so wie ein Parteibuch, wird einfach zugestimmt. Aber Glaube ist keine mentale Zustimmung. Glaube ist, meine ganze Existenz setzt sich da drauf. Ich war 2 Jahre junger Christ und kam in eine andere Gemeinde und habe gesehen, hier diesen jungen Leuten, die sind an allen interessiert, an Rauchen, an Mädchen, an Kicker und an allem, aber nicht an Jesus. Und ich wurde da reingesetzt als Jugendleiter. Und ich habe das Wort Gottes verkündigt, so wie ich es verstanden habe. Und habe das Kreuz gepredigt, habe zur Buße aufgerufen, habe gesagt, wer Jesus annimmt, wird den Heiligen Geist empfangen. Und da war eine ganze Horde von jungen Baptisten, Mädels und Jungs, und die haben den Heiligen Geist empfangen. Und ich dachte, jetzt ist die ganze Gemeinde überglücklich und sagt, wir wollen auch. Und stattdessen ist ein riesen Proteststurm losgegangen. Und dann wurde gesagt, das ist Pfingstlehre, das ist nicht richtig, das ist gemäß diesem Lehrer, das ist gemäß Dr. Joe und dies und das und nicht richtig und zweite Erfahrung und nein, nicht für alle und so nicht und hier schon gar nicht. Und ich war völlig verwirrt. Und dann habe ich gesagt, so, Schluss, aus, vorbei, ich ziehe mich zurück. Und ich forsche in der Bibel. Und ich frage den Heiligen Geist, denn er ist ja der Autor. Gibt es eine Geistestaufe oder nicht? Ist das real oder nicht? Hat das eine Bedeutung? Hat das eine Notwendigkeit? Ist das für jeden das Sprachengebet oder nicht? Und ich habe das studiert, ich weiß nicht wie viele Wochen, 5, 6, 7 Wochen habe ich das studiert. Habe gesagt, ich lese kein Buch, ich höre keine Kassette, ich will nicht auf Menschen hören. Hier muss die Antwort sein. Und habe alle Schriftstellen rausgesucht über den Heiligen Geist und habe gebetet. Und als diese Zeit um war, habe ich gewusst, was das Wort Gottes über dieses Thema sagt. Und dann bin ich herausgekommen in Kühnheit. Und ich habe die Einstellung, das klingt arrogant, aber das ist einfach nur Abhängigkeit vom Herrn. Das hat mit Arroganz nichts zu tun. Manche Leute denken, wenn jemand ganz sicher ist, dann ist es Arroganz. Aber was ist mit Jesus? Ich bin der Weg. Ja, holla, langsam. Der ist ja ganz schön überzeugt von sich. Was soll er denn anders sagen, wenn er der Weg ist? Wenn er sagen würde, ich bin ein Weg, er würde lügen. So, er hat sich gedemütigt und hat zur Wahrheit gestanden. Obwohl er wusste, dass die Leute sich aufregen. Wenn er gesagt hat, ich bin ein Weg, hätten alle gesagt, prima, komm, kriegst du auch den Ehrenplatz im Philosophenclub. Prima. Offenbarung. Das bedeutet, der Heilige Geist gibt dir in deinem Herzen Klarheit. Offenbarung macht dich kühn und fest. Und du wirst nicht mehr hin und her geworfen. Vielleicht so, vielleicht so, vielleicht auch anders, vielleicht auch gar nicht. Und Paulus redet davon. Und das ist die Antwort auf diese Verwirrung, die begonnen hat und die dramatische Auswirkungen annehmen wird in den nächsten Jahren. Wir sollen nicht mehr hin und her bewegt sein von jedem Wind der Lehre, sondern stattdessen mündig sein. Was bedeutet das? Aufwachsen, in Reife kommen. Das ist genau das, wovon wir reden. Von Wachstum. Wir wachsen in Gewissheit, wir wachsen in die Dinge des Geistes, wir wachsen hinein, weil der Heilige Geist uns lehrt und weil er uns festmacht. Und Menschen, die durch Offenbarung fest geworden sind, sind für religiöse Kompromissler immer ein Riesenanstoß. Immer. Das war Jesus, das war Paulus, das waren die anderen Apostel, das war immer so. Das war durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Und das wird heute nicht anders sein. Und um weiterzukommen, um die Gemeinde in die Freiheit zu führen, braucht es Menschen, die von Gott gelehrt werden. Braucht es Menschen, die von Gott gehört haben und die dann wieder wie Luther sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das ist die Wahrheit und dafür stehe ich. Macht, was ihr wollt mit mir, aber das ist die Wahrheit. Diese Haltung ist dringend notwendig für weitere Veränderungen hinein in das, was der Plan Gottes ist. Wir kommen nicht hinein durch Seminare. Wir kommen nicht hinein durch noch mehr Bücher und Videos und dies und das. Wir kommen hinein, indem Gott eine Festigkeit, eine Klarheit, eine Kühnheit und eine Entschiedenheit in uns hineinlegt, die man auf keiner Bibelschule lernt. Die vom Himmel kommt. Guck mal, Paulus, Galater 1, sagt, wenn irgendjemand ein anderes Evangelium verkündet, als was ich verkündigt habe, der sei verflucht. Das Interessante an einer solchen Aussage ist, es lässt nur zwei Möglichkeiten offen. Entweder der ist total größenwahnsinnig, der ist durchgeknallt, oder der weiß, was er hat. Fertig. So, jetzt muss man sich überlegen. Ein größenwahnsinniger Mensch, würde der in Demut anderen dienen, würde er leiden für die anderen, würde er diesen Preis bezahlen, den der Apostel bezahlt? Nein, ein größenwahnsinniger Mensch würde ganz andere Dinge tun. So, sein ganzes Leben, sein ganzes Verhalten sagt mir, er kann nicht größenwahnsinnig sein. Also was bleibt dann übrig? Er redet die Wahrheit. So scheiden sich an Jesus die Geister, so schieden sich an Apostel Paulus die Geister, an den anderen Aposteln, und so sollen sich an dir und an mir die Geister scheiden. Christen sind Menschen, die nicht alles umarmen, sondern, wie schon der alte Bundeskanzler gesagt hat, es weckt zusammen, was zusammengehört. Unglaube und Glaube gehört nicht zusammen, Stolz und Demut gehört nicht zusammen, Reinheit und Unreinheit gehört nicht zusammen. Manche Leute haben ein zwanghaftes Ding, alles zusammenzubringen. Gott will nicht alles zusammenbringen, sondern nur das, was von Christus ist. Nur das, was von ihm ist. Nur das, was echt vom Himmel ist. Er wird nicht Göttliches und Menschliches zusammentun. Er wird das nicht tun. Er will das auch nicht tun. Weil das hält nicht. Das ist Ton und Erz. Das hält nicht. Und um die Ernte einzubringen, um ein mächtiges Werkzeug in der Hand Gottes zu sein, muss die Gemeinde noch durch dramatische Veränderungsprozesse gehen. Dramatische Prozesse. Und die Gemeinde von morgen, die Gemeinde, die in diesem Buch beschrieben wird, wird so anders aussehen als das, was wir heute denken über Gemeinde. Und wir brauchen den Dienst des Heiligen Geistes, der das Wort offenbart, der in Belehrbarkeit, in Demut, in Zerbrochenheit, in Wahrhaftigkeit uns so stark macht, dass keine verwirrenden Stimmen uns umwerfen können. Diese Kombination zwischen Demut und Stärke, Löwe und Lamm, das will der Heilige Geist in uns hervorbringen. Und nur wenn das in uns wächst durch das Wort, werden wir Menschen sein, die vorangehen in neue Dimensionen. Und die alte Traditionen und menschliche Überlieferungen, die bis jetzt irgendwie gut waren, aber nicht dem Originalplan Gottes entsprochen haben, hinter uns lassen und sagen, wir gehen in das neue Land. Wir gehen in das gelobte Land. Wir werden nicht gebremst durch Unglauben, nicht durch unseren eigenen Unglauben und nicht durch den Unglauben von anderen, sondern wir gehen in das hinein, was Gott für uns hat. Der Heilige Geist will das Wort hineingravieren, hineinschreiben in unser Herz. Er will uns Offenbarung geben, Gewissheit geben, Klarheit geben. Und das geschieht nicht über Nacht. Das geschieht nicht, während wir eine Predigt hören, sondern es geschieht in einem ausgedehnten Prozess des Suchens, des Fragens, des Forschens, des Hörens, des Lernenwollens, des sich verändern Wollens, sich prägen lassen Wollen. In diesem Prozess kommt es. Und es dauert. Und wir alle sind da drin. Und wir müssen weitergehen. Und wir müssen tiefer gehen. Und müssen diese Bilder über den Himmel, über Gott, über das Wirken des Heiligen Geistes. Diese Dinge, die uns irgendwie überliefert worden sind, schon mit der Muttermilch, ohne dass wir das bewusst gemerkt haben. Viele Dinge werden subkutan vermittelt. Das heißt, das einfach, das geht so ganz unter die Haut. Es gibt Lehren und es gibt Quellen, aus denen Lehren geschöpft werden. Die klingen sogar wie Bibel, aber sie kommen nicht von Gott und sie haben einen einzigen Effekt: Menschen zu immunisieren gegen die Wahrheit. Es gibt riesige Abteilungen der Christenheit, auch in unserem Land. Wenn du das Fazit ziehst, von was sie lernen in ihren Gemeinden, ist Distanz, Angst, Abneigung, Desinteresse gegenüber dem Heiligen Geist. Aber nie wird gesagt, der Heilige Geist ist nicht wichtig, oder fast nie. Es kommt nicht mit den Worten, es kommt mit etwas anderem. Es ist zwischen den Zeilen. Es ist eine Salbung, ein Einfluss, aber es ist nicht der Geist Gottes. Und Menschen reagieren allergisch, wenn sie dann mit Gott in Berührung kommen. Gerade neulich hatten wir die Begegnung gehabt, wir waren auf einem Seminar und der Geist Gottes wirkte dort und Menschen wurden berührt. Und es gab fantastische Berichte dort, wie Menschen wirklich freigesetzt worden sind. Und einen Abend kam ein Hauskreis aus einer Gemeinde, die einfach nicht glauben an das Wirken des Heiligen Geistes. Die anderen haben die Gegenwart Gottes genossen und du konntest schon sehen, wer die Spötter waren. Du musstest nur über die Versammlung schauen, du konntest es sehen. Und dann wurde mir berichtet, wie sie hinterher gelästert haben über Dinge, die sie nicht verstehen. Und wie sie sicher waren, dass das nicht der Heilige Geist ist. Es wirken eine Menge Dinge auf uns ein. Und was der Heilige Geist tun möchte, sortieren. Das ist von Gott und das ist vom Menschen. Das bleibt und das vergeht. Darauf setzt du dein Vertrauen, das wird dich nur verwirren. Der Heilige Geist will wie ein scharfes Schwert das Wort gebrauchen und er will trennen. Viele Leute denken, ja, wenn der Heilige Geist kommt, dann gibt es die große Einheit. Ja? Die große Einheit unter all denen, die wirklich Jesus und nichts anderes als Jesus wollen. Diese große Einheit wird es geben. Davon bin ich überzeugt. Dafür hat Paulus gekämpft und ich glaube, dass das kommen wird. Aber ich glaube nicht, dass es eine Einheit geben wird zwischen denen, die Jesus wollen und die sagen, ja, aber meine Denomination muss auch mal erwähnt werden. Gott kennt im Himmel keine Denominationen. Das haben sich Menschen ausgedacht. Das ist nie bis in den Himmel gekommen. Sonst wäre der Himmel uneins und müsste ökumenische Treffen veranstalten, um die Gläubigen irgendwie da oben zu harmonisieren. Solchen Schnickschnack brauchen die im Himmel nicht. Warum? Weil sie sehen Jesus. Und sie sind begeistert über Jesus und sagen, mein Herz gehört ihm. Nicht einmal Fragen tun die sich untereinander. Du, aus welcher Denomination kommst du? Die haben sogar das Wort vergessen. Die wissen all diese Dinge überhaupt nicht mehr. Und wenn der Heilige Geist hier zunimmt, in dir und in mir, und wir auch dieses Menschenwerk vergessen, was verlieren wir? Was werden wir verlieren? Wir werden Jesus gewinnen, weil das sind Zäune, die Menschen aufgerichtet haben, um ihr Territorium zu haben. Hier sind wir die Chefs und hier sind wir das Leitungsgremium und hier sind wir Präses und all diese Dinge. Und wo ist eigentlich Jesus? Er ist das Haupt der Gemeinde. Wir brauchen kein Präsidium. Entschuldigung. Ja, aber irgendwer muss ja die Sterbekasse führen. Dafür brauchen wir kein Präsidium. Gott will uns selber lehren und uns Offenbarung geben über sein Reich. Und die Zeit der Menschenwerke geht zu Ende. Die Zeit der menschlichen Gebilde und Konstrukte geht zu Ende. Es war nie wirklich von Gott. Gott hat es gebraucht, weil nichts anderes da war. Gott gebraucht auch heute Bibelschulen, weil die Gemeinde nicht die Gemeinde ist. Aber wenn die Gemeinde wird, werden wir keine Bibelschulen mehr haben, weil die Gemeinde ist die Bibelschule. So, Gott gebraucht Dinge, aber das heißt nicht, dass sie von ihm sind. So lasst uns offen sein und lasst uns Herzen haben, die kämpfen für Jesus. kämpfen für seine Hoheit, für seine Erhabenheit, für seine Majestät. Und wir dulden nicht, dass irgendetwas sich aufbäumt, dass irgendetwas beansprucht. Ja, aber das muss auch einmal erwähnt werden und das muss auch einmal gesagt werden. Vor ein paar Tagen, ich erlebte in einem Diskussionsforum einen Aufschrei, weil jemand es wagte, einmal ganz kurz anzudeuten, gar nicht detailliert aufzuschreiben, nur anzudeuten, was die Reformatoren Zwingli und Luther und Calvin, was die für eine Tyrannenherrschaft aufgerichtet haben, über denen, die ihren Glaubenslehren nicht folgen wollten, im Punkto Taufe, in Bezug auf Gemeinde. Wie viel Blut da geflossen ist, wie viel Ungerechtigkeit. Und Menschen haben sich empört darüber, dass jetzt die Reformatoren mit Dreck beworfen werden. Gott empört sich nicht, die Schandtaten seiner Kinder in ein Buch zu schreiben und sagt, das sollen jetzt alle einmal lesen. Aber wenn wir Lutheraner sind, können wir nicht ertragen, dass da gekratzt wird an dem Image. Lass uns Herzen haben, die ihn suchen, die an ihm hängen wollen, die sagen, du frag mich nicht nach menschlichen Dingen, ich interessiere mich nicht dafür, ich habe es auch alles vergessen, ich interessiere mich nicht für diese Sachen, die sind nicht wirklich wichtig. Was wichtig ist, ist Substanz, die der Heilige Geist durch das Wort in uns hineinarbeitet. Und alles, was er hineinarbeitet, wird bleiben. Und wir müssen es nicht, wenn wir in die nächste Gemeinde überwechseln, irgendwie wieder neu orientieren. Was Gott wirkt, bleibt. Was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und schon erst recht die fromme Welt. Gott möchte, dass wir fest werden, dass wir ihn erkennen. So der Herr will, werde ich morgen tiefer hineingehen in dieses Erkennen und wie wir Gott erkennen und was das beinhaltet und welche Segnungen uns verheißen sind, wenn wir Gott wirklich im Geist kennenlernen. Aber wenigstens so viel können wir jetzt festhalten. Gott sucht Menschen, denen er sich selber offenbaren kann, die nicht von Menschen gelehrt sind, die nicht sagen, ich gehe aber nach diesem Buch, ich gehe nach jenem Buch, ich habe diesen Lieblingsautor und diesen Lieblingsprediger, sondern wir haben Jesus und das genügt. Und wenn wir ihn sehen, dann wird in uns wichtig, was in ihm wichtig ist. Amen. Und die menschlichen Dinge fallen zur Seite. Es gibt eine menschengemachte, letztendlich dämonisch inspirierte Einheitsbewegung, die rapide Fortschritte gemacht hat in den letzten Jahren. Und es gibt eine heilig-geistgewirkte Einheitsbewegung, die noch wenig sichtbar ist. Aber sie wird machtvoll sein und sie wird überwinden. Sie wird überwinden. Was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Vater, wir danken dir, dass du uns rufst, dich zu suchen, nach dir zu fragen, von dir gelehrt zu werden, von dir gefestigt zu werden, ein Herz zu bekommen, das durch ein Gnadenwerk fest geworden ist, unerschütterlich, stark und immer mehr zunimmt in der Gnade. Und wir geben uns dazu und wir willigen ein in diese nicht euphorisch machende, aber notwendige Wahrheit, dass für die Dinge, die du uns offenbarst, immer ein Preis zu zahlen ist. Und wir wollen nicht nur zustimmen, wir wollen nicht nur nicken, Wahrheiten und Lehren abnicken, wir wollen sie haben als Teil unseres Lebens. Wir wollen hineinkommen in die Wahrheit. Und wir danken dir für den wunderbaren Dienst des Heiligen Geistes, den du uns versprochen hast. Und von dem es heißt, er wird uns in alle Wahrheit hineinführen. So heißen wir dich willkommen, Gott, Heiliger Geist. Führe uns, leite uns und hilf, dass wir an nichts festhalten, dass wir nicht irgendwie unsere eigenen Konstrukte aufrechterhalten wollen, sondern einfach offen sind, einfach belehrbar sind, führbar sind, prägbar sind. Unser Ziel ist, dich zu erkennen und dich mehr zu lieben. Und dir mehr zu gehorchen. Und mehr in dein Wesen und in dein Bild umgestaltet zu werden. Das ist unser Ziel. Und wir danken dir, dass du daran viel stärkeres Interesse hast als wir. Aber du wächst unser Interesse. Du stärkst es, du belebst es. Und es wird die vordringendste, vorherrschendste Kraft in unserem Leben. Wir wollen Gott erkennen und in seinem Bild umgestaltet werden. Und ihn lieben von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit allem, was in uns ist. Weil das ist die Frucht von Golgatha. Das ist, was du verdienst. Das ist, was dir gebührt. Menschen, die durch und durch echt sind. Mach uns zu solchen. Danke. Halleluja. Amen. Amen. Amen.